Hachi und herzlich willkommen zum Megafon Podcast.
Gut, dass du das Niesen extra nachmachen musst, denn wir beide sind diesmal gesund und munter. Und
Überraschung.
Ich meine, wir nehmen die Aufnahme gerade auf, während ganz viele krank sind in unserem Umfeld und wahrscheinlich überall.
Zum Beispiel unser Chefredakteur Peter K. Wagner. Gute Stimmt. Besserung an dieser Stelle.
Gute Besserung an der Stelle. Rückwirkend sozusagen. Hoffentlich ist er dann, sobald die Folge ausgestrahlt wird, nicht immer noch krank. Allerdings trifft es ja wirklich extrem viele.
Jupp.
Womit ist zurzeit auch nicht ganz klar, habe ich mittlerweile nachgelesen. Es gibt so unterschiedliche Viren und Bakterien, die unterwegs sind. Es ist das Influenza, aber auch das altbekannte Covid-Virus.
Es verfolgt uns nach wie vor. Ich sehe ja immer wieder bei so Instagram-Profilen, die Abstimmungen machen, wie viele Menschen gerade an Covid erkrankt sind. Und das werden wieder mehr, gefühlsmäßig.
Ja, das stimmt auch. Also das, was ich jetzt gestern, glaube ich, von der Zeit gelesen habe, ist, dass eine Covid-Variante wieder relativ im Vormarsch ist, eine Omikron-Variante und zu ungefähr ein Viertel der bisherigen Infektionen, die im deutschen Raum sind, in Österreich wahrscheinlich genau ähnlich, sind halt eben mit dieser Covid-Variante und daneben gibt es dann noch andere, womit ich mich nicht auskenne, aber also ein Viertel der Infektionen sind wieder Covid, allerdings nicht ganz so im problematischen Rahmen wie die Jahre zuvor. Also wir schlittern eigentlich auf einen Winter zu, der den Prognosen nach Stand jetzt Aufnahme Anfang November relativ human sein wird. Aber you never know. Ich meine,
und you know ziemlich viel dafür, dass du noch nie mit Corona in Berührung gekommen bist.
Gute Überleitung, stimmt. Ja, ich bin invincible. Ich wurde anscheinend. Oder ich hatte Covid asymptomatisch. Das kann ich halt nie ausschließen. Allerdings hatte ich wirklich bisher das Glück, kein Covid bekommen zu haben. Wie ich das gemacht habe, weiß ich auch nicht so genau. Allerdings hoffe ich einfach immer noch, dass aus mir dann irgendwann der Impfstoff gemacht wird, wie bei so einer, der Impfstoff, der noch besser ist als die bisherigen, der dann so
der
wie
eine.
Bei so einem Film, weißt du, so ein Hollywood-Film dann alle rettet.
Das Claudius-Serum.
Eben, genau, das ist so meine Hoffnung innerlich. Aber bei dir genau das Gegenteil, du hattest es schon. Ja. Einmal oder zweimal?
Bisher nur einmal und ich hoffe, das war das einzige, das erste und letzte Mal, dass ich es gehabt habe. Ich hatte mir damals wirklich das Claudium-Serum gewünscht, obwohl es bei mir tatsächlich nicht so schlimm war wie bei vielen anderen. Also war schon keine schöne Zeit, waren harte 10 Tage und würde gern darauf verzichtet haben. Aber im Zuge unserer Recherche fürs Novemberheft haben wir mit Leuten gesprochen, die an Corona erkrankt sind und zum Teil immer noch krank sind. Bei unserem Coverhelden Matthias zum Beispiel jährt sich die Erkrankung bald. Er ist einer von 99.000 Menschen in Österreich, die von Long-Covid betroffen sind. Megafon.
Straßenzeitung, soziale Initiative.
Und jetzt auch Podcast.
Ja, damit hast du es jetzt direkt schon angesprochen. Wir haben uns mit Long-Covid beschäftigt. Einem Thema, was wahrscheinlich niemand mehr wirklich hören will. Allein dieses Wort Covid scheint ja aus unserem allgemeinen Gesprächsthemen sozusagen verbannt zu sein. Ich habe das Gefühl, die meisten wollen das eigentlich überhaupt nicht mehr in ihrer Welt haben. Verständlicherweise. Ich meine, es war
lang genug. Ich muss auch sagen, dass ich mir jetzt dann wirklich sehr, sehr lange null mit der Thematik, mit dieser Thematik auseinandergesetzt habe und jetzt ist es irgendwie wieder da.
Eben, wir haben uns gemeinsam eigentlich als gesamte Redaktion, ob gewollt oder ungewollt, wie es dazu gekommen ist, mit dem gesamten Thema auseinandergesetzt, nicht mit der Covid-Infektion allgemein, sondern eher mit den Spätfolgen von Covid, nämlich Long-Covid, einem Thema, was zwar in verschiedenen sozialen Medien immer groß besprochen wird, beispielsweise auf Twitter, die deutsche Kolumnistin und Autorin Margarete Stokowski beispielsweise schreibt sehr viel über ihre Erfahrungen mit Long-Covid schon seit mindestens einem Jahr und auch andere Personen auf verschiedensten Kanälen teilen eben ihre Erfahrungen, aber es ist dann doch immer wieder unterm Radar, würde ich behaupten. Es geht viel um Infektionszahlen, mittlerweile auch nicht mehr. Also es bleibt so ein bisschen unterm Deckmantel, aber es ist nun mal etwas, was viele beschäftigt und auch beschäftigen wird in weiterer Folge, wenn Covid bestehen bleibt.
Auf jeden Fall. Und wir haben eben mit 3 Betroffenen gesprochen. Nicht nur mit Matthias, den ihr am Cover seht und dessen Geschichte ihr im Heft lesen könnt, sondern auch mit Andrea und Jakob, mit 2 weiteren. Matthias und Andrea und Jakob eigentlich auch, alle 3 waren große Sportler, total gesunde Menschen und aktive Menschen, die ja da mehr oder weniger überrumpelt worden sind von der Krankheit und dann mit dieser ja langfristigen Auswirkung von diesem Ganzen. Und nicht nur sie tappen im Dunkeln und sind von Verzweiflung und Ratlosigkeit geplagt, sondern auch das Gesundheitssystem. Also wir haben, Entschuldigung, da geht gleich meine Stimme weg. unser Chefredakteur Peter hat mit der ÖGK gesprochen und mit einer Ärztin. Du hast ein Interview geführt und...
Genau, also ich habe mit der, ich sage es jetzt einfach mal vereinfacht, Long-Covid-Expertin Katrin Hoffmann gesprochen, die sich auch viel mit Public Health auseinandersetzt. Und du hast mit dem Matthias gesprochen.
Genau, ich habe Matthias zu Hause besucht, er lebt in Graz. Und bin mit dem Rad zu ihm gedüst und habe dann eine Stunde mit ihm verbracht, die für ihn vermutlich genauso anstrengend war wie für mich. Ich meine, für mich war es natürlich super spannend, aber für ihn ist so ein einstündiges Gespräch wirklich körperlich anstrengend. Also er hat sich da vom Bett auf die Couch geschleppt und mir hat dann seine Krankheitsgeschichte erzählt. Er hat seine Medikamentenbox rausgekramt, die übergeht vor lauter Tabletten und Pulvern und Salben, die alle nichts helfen. Mhm. Und ja, ist dann da gesessen, relativ apathisch mit seiner Mappe an Verweisungen an verschiedene ÄrztInnen und ja, hat einfach seine Geschichte geteilt, die wirklich sehr berührend ist. Und ja.
Darf ich kurz einstreuen, wie ist es dir denn ergangen, überhaupt sich damit auseinanderzusetzen, bei jemandem zu sitzen, der einfach früher sehr aktiv war, wie du eingangs schon erwähnt hast, ähnlich wie du. Du bist auch recht sportlich und aktiv und dann fragt man sich natürlich, wie fühlt sich das an, in dem Moment dort zu sitzen und das Gefühl zu haben, irgendwie kann es mich auch treffen oder hätte es mich auch treffen können?
Ja, es war schon ein weirdes Gefühl. Ich bin eben, es war ein super schöner Tag wie heute, wo wir aufnehmen. Also es war zwar kalt, aber es war sonnig. Bin mit dem Rad rausgefahren, die Mur entlang geradelt und dann das letzte Stück zu seiner Wohnung spaziert. Und all das hat Matthias seit einem Jahr nicht mehr machen können. Also er, außer Arztbesuche und Apotheke, einmal die Wohnung saugen, mehr aktive Erholung ist nicht drin für ihn, weil er es einfach körperlich nicht schafft. Und da kommt man sich natürlich wirklich schräg vor. Du sitzt am jungen Mann gegenüber, der gesund aussieht und sportlich und fit reinschaut, aber nichts von all dem machen kann, was er liebt oder was er gerne gemacht hat. Er ist einen Halbmarathon gelaufen. Während dem Interview habe ich mich gerade auf einen Halbmarathon vorbereitet. Ganz absurde Situation. In einem Arbeitszimmer stehen seine Mountainbikes, mit denen er früher wirklich kilometerweite Touren unternommen hat, die jetzt von einer dicken Staubschicht beschichtet sind, weil das alles nicht mehr geht.
Wahnsinn, das ist echt einfach irgendwie unvorstellbar, dass man dermaßen aus seinem eigenen Leben rausgekickt wird, infolge einer Covid-Infektion, die wir schon damals viel immer gelesen haben und gehört haben, wie schlimm sie sein kann, gerade für vulnerable Gruppen, aber halt eben auch für Personen, die vielleicht gar nicht direkt zur vulnerablen Gruppe gehören, aber in weiterer Folge diese Spätfolgen erleiden und dann eben zu der Gruppe von Long-Covid-Betroffenen gehört. Und laut der ÖGK sind es in Österreich zahllose Menschen, die davon betroffen sind.
Ja, derzeit sind laut ÖGK 500 Menschen im Krankenstand wegen Long-Covid. Was nicht in der Geschichte steht und was aber sehr eindrücklich war für mich bei Matthias, ist, dass er gleichzeitig mit seiner Partnerin erkrankt ist, eben vor ziemlich genau einem Jahr, rund um die Weihnachtszeit. Und sie haben einen ähnlichen Krankheitsverlauf gehabt, aber seine Freundin ist halt genesen. Die hat einen ähnlichen Verlauf gehabt wie ich damals im März 2023. Da war eine Woche schlimm und dann noch ein paar Tage Erholung, aber danach geht das Leben irgendwie weiter. Und bei ihm hört es bis heute nicht auf.
Was eine Scheiße, kann man einfach so sagen. Ja, es ist einfach scheiße.
Das ist so.
Aber Matthias ist auch nicht die einzige Person, mit der wir gesprochen haben, nämlich auch mit der Andrea. Das hat unsere Kollegin Julia gemacht. Und weil die Andrea sich selbst auf Social Media relativ stark dafür einsetzt, dass das Thema einer breiteren Masse zugänglich wird und ihre eigenen Erfahrungen teilt, würde ich vielleicht einfach mal sagen, dass wir ihr die Möglichkeit geben, zu erklären, was sie oder was man im Allgemeinen einfach schon mal weiß.
Genau.
Als ich vor einem Jahr mit meiner Erkrankung gestartet habe, da hat man über Long-Covid hauptsächlich Dinge gelesen im Internet oder in den Zeitungen, die für einen Betroffenen extrem beängstigend waren. Den Vorteil, den es gegeben hat, ist, dass Long-Covid schon einmal als Krankheit sozusagen anerkannt war oder als Feld, als Thema. Das war die Jahre davor nicht so und für alle Betroffenen noch schwieriger. Ich glaube, dass sich im letzten Jahr extrem viel getan hat. Es gibt wahnsinnig viele Forschungsprojekte, auch weltweit, die sich damit beschäftigen. Aber es gibt eben noch nicht diese große Erkenntnis, was ist es jetzt genau, was kann man genau machen. Man hat sehr viele Anhaltspunkte mittlerweile.
Genau. Andrea lebt in der Weststeiermark. Sie ist 42 Jahre alt und sie ist bei der Unica tätig und war zuletzt für die Abwicklung in Österreich zuständig für KundInnen-Service. Sie ist im März 22 an Long-Covid erkrankt und ja, teilt nicht nur im Novemberheft mit uns ihre Geschichte, sondern ist auch eine unserer neuen KolumnistInnen und schreibt in der Kolumne Post-Covid-Post über den Status quo ihrer Erkrankung. Genau. Und sie teilt eben total viel. Sie hat sich da wirklich eingelesen und ja, ist mehr oder weniger selbst erklärte Expertin auf dem Gebiet. Wer ihr folgen will, kann das auf Instagram machen unter @andigelandi _beats_long_covid. Ihr Credo ist, geht nicht, gibt's nicht. Und genau, das ist, hat sie auch verfolgt, während sie zahlreiche Symptome hat erleben müssen. Und ja, ihre Erkrankung hat eben dazu geführt, dass...
Das hat dazu geführt, dass ich circa 5-6 Monate lang jeden Tag Temperatur gehabt habe, Lichtempfindlichkeit, Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, der Magen war durcheinander, auf den Darm hat es sich ausgewirkt. Ich habe auch Sensibilitätsstörungen bekommen. Ich habe mir beim Sehen schwer getan, Konzentrationsschwierigkeiten. Ich habe eine Belastungsintoleranz. Das heißt, wenn ich meinen Körper etwas zu sehr anstrenge, dann glaubt das Gehirn wiederum, dass es eine Gefahr gibt. Dann sozusagen crash ich oder dann macht mein Körper halt eine gewisse Immunreaktion. Und das führt dann zu diesen ganzen beschriebenen Symptomen.
Ja, wie man von ihr jetzt gehört hat, sind die Symptome ja sehr vielfältig. Also wir können nicht davon sprechen, dass Long-Covid eigentlich einer Kategorie von Symptomen zugeordnet werden kann, sondern Long-Covid auch, was wir in den Gesprächen selbst herausgehört haben oder wie ich mit der Expertin nochmal klarstellen konnte, ist, Long-Covid ist vielfältig und ganz schwer zu behandeln. Es ist einfach eine sehr individuelle Erkrankung und orientiert sich auch immer ein bisschen daran, was die Personen möglicherweise schon Vorerkrankungen hatten oder für Tendenzen, was das Kranksein angeht. Also wirklich ein sehr schwieriges Feld, wie es scheint.
Ja, auf jeden Fall. Was man an der Stelle vielleicht noch dazu sagen kann, Andrea, sich bewusst darüber, dass sie natürlich keine wissenschaftliche Kenntnis auf dem Gebiet hat. Also sie schreibt auch selbst, das sind alles persönliche Angaben, sie teilt einfach ihre Geschichte. Das ist keine professionelle Expertise oder Beratung, die sie damit leisten will. Aber ihr ist es wichtig aufzuklären und einfach Bewusstsein für die Thematik zu schaffen, weil ja vermutlich sie sich das gewünscht hätte zu Beginn ihrer Erkrankung, dass es einfach Menschen gibt, die ihren Schritt oder ihren Weg teilen und ja auch Hoffnung machen auf eine gewisse Art und Weise. Und genau, deshalb hat sie uns auch verraten, was sie sich wünscht.
Und ich würde mir auch noch wünschen, dass man Patientinnen und Patienten, die so eine beginnende Long-Covid-Phase erleben, dass es da eine wirklich, dass es Spezialisten gibt, die ausgebildet sind, dass es Stellen gibt, wo man hingehen kann oder die zu einem nach Hause kommen, weil der Weg dorthin oft nicht möglich ist und die einen einfach in diesem Prozess ein bisschen abfangen, damit das Gehirn gar nicht so lange in dieser Verzweiflung, in dieser Angst hängen bleibt, weil das ist ja etwas, wo unser Gehirn dann auch lernt, eben dass es dysreguliert bleibt. Das war bei mir lange der Fall. Und erst quasi, wenn man diese Hoffnung auch hat und sieht, dass es einen Weg raus gibt, dann kann das Gehirn durch diese Neuroplastizität wieder lernen, dass Dinge einfacher sind oder dass man eben nicht überreagiert. Und ich glaube, dass ich meinen Weg total abkürzen hätte können, wenn ich eine Ansprechstelle gehabt hätte, die mir diese Dinge kompakt, konsolidiert und in Ruhe und mit Dranbleiben und Hoffnung vermittelt hätte.
Also Andrea hofft eben auf eine einfachere medizinische Lösung, die nach wie vor auf sich warten lässt.
Ja, eine einfache medizinische Lösung ist natürlich immer schön, aber Medizin ist leider nicht einfach und schnell auch meistens leider nicht. Ich meine, wir haben Covid seit, sagen wir jetzt mal 3,5, 4 Jahren. Das ist eigentlich für eine Krankheit ein relativ kurzer Zeitraum, um wirklich evidenzbasierte Daten zu haben, die ausreichen, um beispielsweise Erkrankungen komplett nachvollziehen zu können. Dass zum Beispiel ein Impfstoff so schnell entwickelt wurde, liegt natürlich an dem großen politischen Interesse und einfach an der Gefahr der Pandemie zu der Zeit. Aber auch die Langzeitfolgen müssten natürlich längerfristig untersucht werden. Und all das konnte ich auch im Gespräch mit der Public Health und Long-Covid-Expertin Katrin Hoffmann nochmal genauer klarstellen. Mit ihr habe ich über die Dunkelziffern gesprochen, was die Long-Covid-Infektionen angeht oder die Betroffenen, dann auch über die sozialen Faktoren der Erkrankung und woran das öffentliche Gesundheitssystem bei Long-Covid scheitert. Und da finden wir direkt den Connect zu dem, was natürlich die Andrea eben gesagt hat, was sie sich wünscht, eben dass PatientInnen, die an Long-Covid erkrankt sind, eigentlich einen wesentlich größeren Support brauchen oder wesentlich stärkeren Support, der aber auch von Fachexpertise geführt wird. Das große Problem ist einfach, dass bisher der Gesundheitssektor im deutschsprachigen Raum und vor allem auch in Österreich nicht darauf ausgelegt ist, sich mit Long-Covid ausreichend zu beschäftigen. Es gibt Handvoll MedizinerInnen, die sich darauf spezialisiert haben, die sind heillos überlaufen, man kriegt keine Termine und auch die haben natürlich keine einheitlichen Lösungen, weil, wie eingangs schon gesagt, es ist eine sehr diverse Erkrankung und es muss wahrscheinlich sehr viel Zeit investiert werden in die Anamnese, um herauszufinden, wo liegt das Problem, was wurde vielleicht durch Covid getriggert, was wurde neu angestartet, komisches Wort.
Reaktiviert.
Viele komplizierte Begriffe, die mir die Frau Hoffmann auch erklärt hat, die ich im gar nicht jetzt wiedergeben möchte. Es ist viel besser, das einfach nochmal schriftlich nachzulesen, um zu sehen, wo findet man sich eigentlich wieder. Trotzdem war eines klar, es ist irgendwie wichtig, den Menschen die Zeit zu geben, eine gute Anamnese zu bekommen, genauso Zeit zu geben, wieder zu recovern, also wieder zurück ins normale Leben zu kommen. Wichtig war ihr einfach, und das ist uns auch in der ganzen Recherche klar geworden, unser gesamtes Gesellschaftssystem und unser Arbeitsleben ist einfach nicht ausgelegt auf so etwas wie Covid. Sei es die Infektion oder die Pandemie zur damaligen Zeit, das hat alles durcheinander gebracht. Genauso aber auch die Spätfolgen von Long-Covid. Menschen, die lange ausfallen, wie beispielsweise Matthias, der seit über einem Jahr ausfällt, die Andrea auch sehr lange ausgefallen ist. Darauf sind Berufsfelder nicht ausgelegt, man bekommt nicht genügend Unterstützung. Wie du herausgefunden hast, auch die ÖGK unterstützt nicht immer in allen Fällen, oder wie war das noch?
Genau, also in den Gesprächen sowohl mit Andrea als auch mit Matthias und auch mit Jakob, der auch einer der Betroffenen ist, mit denen wir gesprochen haben, hat sich ja eine gewisse ÖGK-Kritik herauskristallisiert, dass da natürlich, man muss immer wieder zur ÖGK, um sich diese Bestätigung abzuholen, dass man nach wie vor krank ist und entweder im Krankenstand verbleiben kann oder Krankengeld beziehen darf. Mhm. Und von den Betroffenen ist es eben so geschildert worden, dass das einer Farce gleicht, jedes Mal wieder dorthin zu gehen und jedes Mal wieder, ja, sich beweisen zu müssen, dass man krank ist. Matthias hatte wirklich ja sehr, sehr verdrossen eben erzählt, dass die ÖGK da zum Teil oder die Menschen, mit denen er dort zu tun gehabt hat, natürlich immer wieder darauf hingewiesen haben, ja, Herr Regula, Sie sind schon so lange zu Hause, wie tun wir denn weiter? Mhm. Und ja, woher soll er das wissen? Er ist der Letzte, der da irgendwie was verändern kann an dem Ganzen. Der hat den Marathon von Ärzten und Ärztinnen hinter sich und der tut alles, was in seiner Macht steht, um wieder berufstätig zu werden. Dem macht das ja auch keinen Spaß, ja, ein Jahr lang zu Hause am Sofa zu liegen. Und er kann ja nichts machen. Also er kann weder FreundInnen besuchen oder sich besuchen lassen, weil das einfach super anstrengend für ihn ist und sein ganzes Nervensystem wieder zusammenklappen lässt. Er hat das ja ganz gut beschrieben, dass er einfach versucht mit diesem Pacing, was irgendwie so die bewährteste Methode ist in der Behandlung von Long-Covid, er hat 5 Tassen Energie am Tag und die muss er sich einteilen. Wenn er die Wohnung saugt, kann er im Vorhinein nicht abschätzen, ob ihm das eine Tasse kostet oder 3,5. Und so muss er versuchen, halt irgendwie seinen Alltag zu gestalten. Und die anderen Sachen, ja, die gehen halt dann drauf für vom Bett auf die Couch und vom Couch wieder ins Bett zu kommen. Und Ob er diese Tassen richtig eingeteilt hat, weiß er erst am nächsten Tag. Wenn dann wieder die Symptome viel schlimmer sind, wenn er einfach wieder mehr oder weniger eine Art Rückfall hat, sein ganzer Körper brennt, weil er so Muskel- und Nervenschmerzen hat, wenn sich die verschiedensten Kopfschmerzen in seinem Kopf gegenseitig bekämpfen, die er ganz schön beschreibt in der Geschichte oder ganz schön sehr eindrücklich beschreibt. Ja, es macht niemanden Spaß, krank zu sein. Und es macht auch niemanden Spaß, sich beweisen zu müssen, dass man krank ist und vielleicht auch noch länger bleibt.
Also sprich, da hört man heraus, dass die Krankenkassen oder beziehungsweise die ÖGK es einem eigentlich nicht leicht macht, in dieser Situation sich die nötige Ruhe zu geben, die Katrin Hoffmann selber auch im Interview anspricht. Es scheint ja so, als müsse man immer wieder beweisen, oh, ich bin so krank, aber ich quäle mich jetzt dorthin, muss denen beweisen, dass ich krank bin. ÄrztInnen können mich vielleicht nicht krank schreiben, weil sie nichts direkt finden und, und. Also es ist ein Spießrutenlauf und am Ende ist man trotzdem immer erschöpft und kann seiner Arbeit nicht nachgehen, verliert gegebenenfalls die Arbeit. Da muss man auch davon sprechen, dass Menschen in wirklich wenig privilegierten Situationen beispielsweise die Long-Covid-Infektion oder die Long-Covid-Erkrankung, sagen wir es richtig, gar nicht als diese wahrnehmen, weil sie keinen Bezug dazu haben. Das hat uns die Frau Hoffmann auch nochmal nachdrücklich gesagt. Menschen, die sich damit nicht viel auseinandersetzen können, weil ihre Umstände nicht entsprechend sind, sie nicht das nötige Background, den nötigen Background haben, um sich mit wissenschaftlichen Papern auseinanderzusetzen oder dem öffentlichen Diskurs.
Oder all diese Behandlungen in Anspruch zu nehmen.
Oder das.
Die meisten Therapieerfahrungen, die eben die drei Betroffenen, mit denen wir gesprochen haben, aber auch zahlreiche andere Personen ausprobiert haben, sind Privatleistungen. Man muss sich das leisten können. Ich meine, das ist irre. Man muss sich das Kranksein leisten können.
Genau. Das ist eben das, was die Katrin Hoffmann auch gesagt hat. Also wer sich das nicht leisten kann, der ist im Prinzip gar nicht im klassischen Sinne krank, weil die Personen nicht wissen, dass sie krank sind, leiden aber trotzdem tagtäglich daran. Und verlieren am Ende, wenn sie vielleicht gar nicht mehr können, aufgrund beispielsweise dieser Erschöpfung, die daraus resultieren kann, verlieren sie ihren Job, sie können ihre Familie nicht mehr ernähren und, und. Das heißt, unser System baut auf Stress und Druck, arbeitsfähig zu sein, weshalb eben, wie ich gesagt hatte, diese Krankheit oder dieses ganze Virus mit seinen ganzen Folgen nicht für unser System gemacht ist, wie es scheint. Und darunter leiden am Ende eigentlich immer die Menschen. Und das ist wirklich sehr, sehr tragisch. Und das bringen die drei Geschichten, die wir abgedruckt haben, auch irgendwie nochmal klar zum Ausdruck. Es ist wirklich etwas, was nicht, oder wo unser System nicht wirklich darauf vorbereitet war und weiterhin nicht vorbereitet ist.
Ja, und wofür wir durch unsere Sozialisierung ja überhaupt nicht sensibilisiert worden sind. Ich meine, wie oft sitzen wir krank im Büro, weil es ja auch was mit Wertigkeit zu tun hat. Ich bin nur was wert, wenn ich leistungsfähig bin. Und ja, diese Gedanken irgendwie abzulegen oder die zu reflektieren und zu sagen, hey, ich bin da niemandem Hilfe, wenn ich mit Husten und Temperatur im Büro sitze oder einfach Arbeit verrichten zu probiere, das bringt niemandem was. Aber dieses wirklich sich auskurieren, wie eben die Frau Dr. Hoffmann auch sagt, das sollte das Wichtigste sein überhaupt. Und dafür muss man sich wirklich die Zeit nehmen und die Ruhe und ja, auch die Zeit gegeben bekommen.
Eben, genau, gegeben bekommen. Und da, was du jetzt angesprochen hast, ist eigentlich auch etwas, was nicht nur das Auskurieren das Nötige anspricht, sondern auch die Prävention.
Ja.
Prävention heißt auch, Menschen nicht anzustecken, wenn man es vermeiden kann. Kommst du krank zur Arbeit, machst einen Fehler, weil das ist einfach nicht gut. Du steckst andere Menschen an, du ruhst dich nicht genügend aus. So einfach ich das jetzt sage, wir haben ja vorher gesagt, es ist nicht so einfach.
Es ist nicht so einfach, ja.
Aber es müsste so einfach sein. Es müsste genügend Unterstützung geben, wenn Menschen wirklich erkrankt sind und ansteckend sind, dass sie nicht zur Arbeit kommen müssen, nicht in öffentlichen Verkehrsmitteln fahren müssen, beziehungsweise sich dort vielleicht noch mehr anstecken, dass sie noch kränker werden oder andere anstecken.
Ja, sie gefährden sich selbst und andere und das ist für niemanden eine Lösung. Ja, und zu den ganzen Herausforderungen lassen wir vielleicht nochmal Andrea sprechen. Weil sie natürlich auch total viel an ihrem Mindset gearbeitet hat, wenn man das so sagen kann. Und ja, für sie ist positiv bleiben da wirklich das Wichtigste.
Ja, und ich glaube, das Thema dranbleiben, Hoffnung haben und Geduld haben, das war auch für mich eines der wesentlichen Punkte. Also dieses, ich bin zuversichtlich, dass ich gesund werde, ich habe die Geduld, ich weiß, ich habe jetzt schlechte Tage und ich tue tausend Dinge, dass es besser wird, aber mein Körper reagiert noch nicht. Und das durchzuhalten, das braucht auch ganz viel Glaube und Hoffnung.
Ich glaube, die Einstellung ist wirklich was Wichtiges, wie die Andrea sagt. Es ist natürlich nicht einfach, positiv zu bleiben, gerade wenn all das Status quo ist, was wir gerade beschrieben haben. Es gibt nicht genügend Informationen, bisher nicht genügend Unterstützung. Viele Menschen müssen arbeiten, obwohl sie noch krank sind und.
Es gibt keine allgemeingültige Lösung. Es ist sehr individuell eben. Und es braucht Zeit.
Es braucht Zeit. Es ist aber eben wichtig, vielleicht auf einem positiven Weg zu bleiben und sich selbst die nötige Zeit zumindest persönlich zu geben. Und in dem Fall kann es auch helfen, sich auszutauschen mit anderen, anderen Personen zu folgen, die die Energie haben, darüber zu sprechen. Oder einfach vielleicht anzunehmen, dass in manchen Situationen nicht alles möglich ist. Was so einfach klingt, aber vielleicht hilft es den manchen dann doch. Ja, ist ein ernstes Thema. Irgendwie.
Es ist ein großes Thema, es ist ein ernstes Thema und ein sehr spannendes Thema. Also lest unbedingt rein die große Long-Covid-Geschichte, wie long denn noch, von Titelmaschine Peter K. Wagner benannt. Findet ihr alles im November-Heft, jetzt auf den Straßen, auf den steirischen Straßen erhältlich bei unseren rund 270 VerkäuferInnen. Und ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet den Podcast doch gerne und schreibt uns, wenn ihr wollt. Für Feedback, Themenvorschläge, Wünsche und Anregungen sind wir immer offen. Ihr könnt uns über Social Media kontaktieren oder per Mail unter megafon@caritas-starmark.at.
Ja, vielen Dank und bleibt gesund.
Ja, alles Gute.